Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan. Wie immer mit Stefan Mauer. Hallo.
Hallo Stefan, ich grüße dich.
Und ich bin Stefan Dörner und wir melden uns jetzt nach einer einwöchigen Pause, beziehungsweise jetzt zwei Wochen seit der letzten Folge, die wir veröffentlicht haben. Normalerweise veröffentlichen wir ja jede Woche einen Podcast, aber letzte Woche hat es aus Gründen nicht geklappt.
So sieht's aus.
Jetzt wollen wir mal wieder einsteigen, traditionell mit dem Corona-Thema. Wie ihr sicherlich verfolgt habt, sind die Zahlen ganz schön explodiert in letzter Zeit. Darauf wollen wir jetzt auch gar nicht weiter eingehen. Ich glaube, da seid ihr gut informiert über einfach die täglichen Nachrichten. Aber es gibt ein kleines Update zu einem Thema, was du, Stefan, schon mal aufgeworfen hast und was sehr spannend ist und was ein Weg sein könnte, die Pandemie nochmal deutlich effektiver zu bekämpfen. Und zwar das Thema Rapid Test. Da gibt es Neuigkeiten.
Ja, also Neuigkeiten. Zumindest entwickelt sich das Ganze ja relativ schnell weiter. Der Spiegel hat ja aktuell eine Titelgeschichte zu der Impfung, wo ja auch die Erwartungen jetzt nicht komplett runtergefahren, aber doch ein bisschen gedämpft werden, weil da ja auch nochmal drinsteht, eine Impfung wird ja nicht sofort bedeuten, dass alle die kriegen, und es wird auch nicht bedeuten wahrscheinlich, dass sie zu 100% vor der Krankheit schützt, sondern eher so vor schweren Verläufen. Also wir brauchen einfach auch noch andere Strategien, um das Virus in den Griff zu bekommen. Da hatte ich ja vor ein paar Folgen zu erzählt, diese Rapid Tests, also diese Tests, die innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis bringen und mit denen man also mit etwas geringerer Sensitivität, die also nur Leute mit etwas höheren Viruslasten entdecken, womit man aber trotzdem dann zum Beispiel vor irgendwelchen Veranstaltungen, überall, wo viele Leute zusammenkommen, vor Schulen etc., die Menschen einfach morgens früh testen könnte oder halt bevor sie reingehen, und in 15 Minuten hat man das Ergebnis. Und dann kann man damit also verhindern, dass solche Superspreader-Events stattfinden. Das ist die Idee dahinter. Und wir hatten ja letztes Mal schon gesprochen darüber, dass es idealerweise also so wäre, dass man solche Tests hätte, die einfach mit einer Speichelprobe funktionieren, damit man die auch wirklich zu Hause machen kann. Und dann die vielleicht dann sogar noch so günstig sind, dass man sie wirklich jeden Morgen zu Hause machen kann oder zumindest alle paar Tage und sich dann einfach selber isoliert, wenn man merkt, okay, ich bin heute mit hoher Wahrscheinlichkeit ansteckend. Soweit sind wir jetzt noch nicht, aber es hat zum Beispiel jetzt vor wenigen Tagen eine Tochter von Siemens einen neuen Schnelltest auf den Markt gebracht, für den es wohl auch schon in der EU eine Zulassung gibt. Da muss allerdings weiter so ein Rachenabstrich genommen werden, wie also auch bei den bekannten PCR-Tests. Und den wiederum sollte also medizinisches Personal machen, weil das gar nicht so einfach ist, weil man dieses Abstrichstäbchen sehr tief in den Rachen einführen muss. Und das ist sehr unangenehm. Und es ist davon auszugehen, dass wenn man das selber macht, dass man einfach nicht tief genug reinkommt, um wirklich eine vernünftige Probe zu entnehmen. Aber halt mit medizinischem Personal zusammen ist es dann also möglich, mit diesem Test, auch sehr viel günstiger als der PCR-Test ist, rauszufinden, ob jemand eine relativ hohe Viruslast hat, was das Coronavirus angeht. Das ist, das hatten wir ja letztes Mal schon besprochen, nicht so sensibel wie der PCR-Test. Das heißt, Menschen mit einer geringen Viruslast erwischt man damit nicht, aber die sind in der Regel dann halt auch nicht ansteckend. Ja, die Idee ist also tatsächlich, wie ja schon beschrieben, dass man das dann also viel spezifischer einsetzt, damit versucht, so große Menschenansammlungen zu testen und sehr kurzfristig. Und es wäre ja durchaus möglich, damit, wenn man dann jetzt also jemanden dahinstellt oder auch mehrere Leute vor irgendein Fußballstadion oder sei es auch vor eine Schule, die dann also eben als medizinisches Personal diese Abstriche nehmen, dann wäre es ja durchaus möglich, die Dinger relativ breit und schnell einzusetzen. Und wer das zum Beispiel gerade testet, ist die Clubkommission in Berlin. Die haben vor einer Weile einen Aufruf gestartet, dass sie also Leute suchen, die solche Tests machen vor den Clubs, also medizinisches Personal. Damit sollte dann, die haben ja im Moment auch nicht ihre normalen Veranstaltungen, sondern immer mit Hygienekonzept und so, aber das sollte sozusagen getestet werden, ob das nicht möglich ist, solche Tests zu machen vor den Clubs und ob das die Gefahr reduziert, dass dort ein Superspreader-Event stattfindet. Und finde ich eine super interessante Entwicklung und halte ich sogar, gerade wenn man jetzt auch sich vor Augen führt, dass eine Impfung gerade am Anfang keine 100%ige Immunität bedeuten muss, halte ich das wirklich weiterhin für einen extrem wichtigen Baustein in unserer Strategie gegen die Pandemie und dafür, dass wir also wieder weiter Lockerungen uns erlauben dürfen, weil im Moment sieht es ja eher nach dem Gegenteil aus und alle rufen wieder teilweise schon nach dem nächsten Lockdown.
Ich glaube, ganz generell ist so diese Vorstellung, dass es irgendwie diesen Zeitpunkt gibt in der Pandemie, an dem wir sagen, jetzt ist alles wieder wie vorher. Ich glaube, den wird es nicht geben. Ich glaube, das wird eine Art Ausfaden sein, dieser Pandemie. Und irgendwann werden wir merken, okay, jetzt ist wirklich unser Leben wieder so ziemlich wie das vor der Pandemie. Aber ich glaube, es wird nicht diesen einen Zeitpunkt geben, auf den, glaube ich, immer noch relativ viele Leute hoffen, weil sie dann glauben, es gibt den Impfstoff und dann dauert es aber natürlich auch, bis der Impfstoff produziert ist, bis er ausgegeben wurde, dann hast du ja erwähnt, dann ist er nicht unbedingt perfekt und so weiter. Also ich glaube, es wird eher so ein Ausfaden der Krise geben und auch diese ganzen Hoffnungen, dass jetzt irgendwie 2021 alleine aufgrund dieser Zahl viel besser sein würde, kann man noch nicht hoffen, aufgrund der bisherigen Sachlage, würde ich sagen. Wen das ganze Thema der schnellen Corona-Test tiefer interessiert, wir hatten das besprochen in der am 23. August veröffentlichten Folge mit der Überschrift, die etwas clickbaity ist, warum wir dringend schlechtere Corona-Tests brauchen. Da hast du das Thema etwas tiefer besprochen, auch mit der Studie, die dahinter liegt.
Genau, da ging es halt vor allem darum, dass es eben nicht so schlimm ist, dass diese Tests nicht mit genau der geringen Viruslast schon anschlagen, wie das die PCR-Tests tun, sondern eben erst deutlich später, dass aber laut dieser Studie trotzdem der allergrößte Teil der ansteckenden Menschen trotzdem gefunden wird, weil du eben, um ansteckend zu sein, eine relativ hohe Viruslast brauchst im Körper.
Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Da haben wir wieder was Digitalpolitisches. Und zwar geht es um das Thema der Staatstrojaner, wo ja das Bundeskabinett erstmal beschlossen hat, dass alle 19 Geheimdienste von bunten Ländern künftig heimlich Geräte hacken dürfen für die sogenannte Quellen-TKÜ, die Telekommunikationsüberwachung. Auch das Thema hatten wir im Grundsatz schon mal und ich erkläre vielleicht nochmal ganz kurz den Hintergrund. Also ganz allgemein ist natürlich so, dass Geheimdienste in Deutschland schon immer zum Beispiel Telefonate mithören durften unter bestimmten Voraussetzungen, die gesetzlich eben eingegrenzt waren und dass so ein Mithören bei Telefonleitungen relativ einfach ist, weil die im Grunde unverschlüsselt sind. Aber wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel über digitale Kanäle kommunizieren, WhatsApp und ähnliches, zumindest was die Textnachrichten angeht, da ist es eben verschlüsselt und das heißt, da kommen die Geheimdienste nicht so einfach ran. Das will die Große Koalition ändern und da gibt es immer so zwei Dinge, Diskussionen, die so ein bisschen teilweise auch durcheinander geworfen werden. Das eine ist die Frage, muss WhatsApp zum Beispiel als Dienstanbieter die Geheimdienste reinlassen und so eine Art Generalschlüssel hinterlegen? Das ist momentan, so wie die Verschlüsselung umgesetzt ist, technisch gar nicht möglich, weil es eben eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, wo auch WhatsApp selber oder Facebook als Betreiber nicht ran kann. Oder gibt es alternative Wege? Und diesen alternativen Weg, den will die Bundesregierung jetzt aktuell gehen, über sogenannte Staatstrojaner. Also das, was wir alle kennen von Kriminellen, dass einfach das ganze Gerät übernommen wird über eine Schadsoftware, die eben trojanisches Pferd genannt wird oder kurz Trojaner, wobei man immer sagen muss, Trojaner sind eigentlich die Einwohner Trojas, also diese Verkürzung, die da irgendwann mal stattgefunden hat, ist eigentlich nicht so ganz korrekt, aber ja, es ist ein trojanisches Pferd, also wir erinnern uns alle so ein bisschen an unsere Schulbildung vielleicht zurück, das trojanische Pferd war ja als Geschenk an die Trojaner vor die Tore gestellt und sie haben es reingelassen und dann kamen die Soldaten daraus und haben alle umgebracht. So ist auch ein Staatstrojaner oder ein trojanisches Pferd im Computerkontext eben ein Programm, was sich erstmal als nützlich tarnt und wo der Nutzer glaubt, dass er da irgendwie ein Geschenk bekommt, etwas Schönes installieren möchte. Und am Ende kommen da eben die Soldaten hinten raus aus dem Bauch und übernehmen das ganze System. Und wenn so ein Staatstrojaner oder generell ein trojanisches Pferd installiert ist, dann kann eben vor der Verschlüsselung einfach durch Mitschneiden sozusagen der Tastaturanschläge im Fall des Computers oder des Tippens im Fall des Smartphones, also einfach alle Eingaben, kann schon vor der Verschlüsselung alles abgegriffen werden. Wie gesagt, da hat jetzt das Bundeskabinett beschlossen, zunächst mal, dass alle 19 Geheimdienste von bunten Ländern diese Staatsruhe dann nutzen dürfen. Das muss jetzt noch durchs Parlament. Und viele sind enttäuscht, insbesondere von der SPD und insbesondere auch von der Parteivorsitzenden Saskia Esken, weil die eben immer auch ein ganz großer Gegnerin dieser Staatstrojaner war.
Ja, also ich bin auch enttäuscht von Saskia Esken, das kann man wirklich nicht anders sagen, weil ich, das ist nämlich genau, sie ist Digitalpolitikerin eigentlich gewesen, bevor sie die SPD-Vorsitzende wurde. Sie hat sich immer schon mit diesen Dingen beschäftigt und sie hat zum Beispiel als eine der wenigen SPDler 2017 vor der letzten Bundestagswahl, da wurde schon mal eine Ausweitung der Quellen TKÜ beschlossen im Bundestag mit den Stimmen der Großen Koalition. Und sie hatte sich dagegen gestellt als eine der wenigen aus der Großen Koalition und hat gesagt, hat gegen dieses Gesetz gestimmt und hat auch gesagt, das ist also unverhältnismäßig, dass der Staat so einen großen Zugriff auf diese Geräte bekommt, wie das eben so ein Trojaner erlauben würde. Ja, und jetzt hat sie es abgesegnet als SPD-Vorsitzende, dass das Kabinett dafür stimmt und halt vor allem dafür stimmt, dass es eben wirklich die ganzen Ländergeheimdienste auch kriegen, dass also eine deutlich geringere, wenn überhaupt parlamentarische Kontrolle stattfindet von dem, wie die das einsetzen. Und im Vorschlag steht sogar, wobei ich mich da frage, wie das praktisch überhaupt umsetzbar sein soll, dass die Internet Service Provider, also die Telekom, Vodafone, wo auch immer ihr euren Zugang habt, dass die also verpflichtet werden können, diese Dinge, also diesen Trojaner einzuschmuggeln, Huckepack bei irgendwelchen anderen Downloads oder so, so dass man das als NutzerIn gar nicht merkt. Wobei, wie gesagt, ich frage mich so ein bisschen, da kennst du dich vielleicht besser aus, wie das überhaupt gehen soll, weil eigentlich zumindest Updates von der gängigen Software ja immer kontrolliert wird. Also die kriegen Zertifikat und da wird dann auch getestet, ob die Menge an Informationen drin sind, die eigentlich drin sein sollen, bevor das überhaupt installiert wird. Oder lässt sich das irgendwie umgehen?
Nee, eigentlich nicht so ohne weiteres. Also ganz generell ist das für mich auch noch eine der ganz großen offenen Fragen bei diesem Gesetzentwurf. Was bedeutet das am Ende tatsächlich in der Praxis? Weil so eine Schadsoftware auf einen Rechner zu installieren und insbesondere auf ein Smartphone und insbesondere da auch nochmal beispielsweise auf ein iPhone, aber auch auf Android-Geräte, die nicht Apps installieren, die außerhalb des App-Stores angeboten werden, ist jetzt nicht so trivial. Also ich glaube nicht, dass das zu einer Massenüberwachung führen wird, weil so eine Schadsoftware zu installieren, das ist schon eine gewisse Herausforderung, auch für Geheimdienste. Also natürlich könnte Provider, so wie es im Gesetzesvorschlag steht, gezwungen werden, da irgendwie sozusagen die Inhalte auszutauschen auf dem Weg zum Nutzer. Aber wie du schon gesagt hast, da gibt es natürlich viele Sicherheitsmechanismen von den Betriebssystemen, die auch über die Jahre immer strenger wurden. Also da gibt es Zertifikate und da gibt es eben Hashes, die dann prüfen, ob die Datei wirklich die ist, für die sie sich ausgibt und all diese Dinge. Das ist nicht so einfach. Also einfach mal eben so eine App auszutauschen beim Runterladen aus dem App Store, solange man da nicht einen Jailbreak verwendet, also sozusagen eine Maßnahme, um den offiziellen App Store zu umgehen, zum Beispiel von Apple. Das ist nicht so einfach. Also ich wüsste nicht, wie das die Geheimdienste hinbekommen sollen. Sofern zumindest Apple und im Falle von Android Google da irgendwie mitmachen. Und das glaube ich nicht, dass sie mitmachen. Also so haben sie sich in den letzten Jahren nicht verhalten, sondern haben immer ganz klar gesagt, die Sicherheit der Nutzer geht vor und wir werden nicht irgendwelche falschen Zertifikate hier unterstützen oder ähnliches.
Ja, die Frage ist halt, wenn jetzt schon in so einem Entwurf drin steht, dass zum Beispiel die Telekom oder Vodafone dazu gezwungen werden können. Ich meine, wir hatten ja die Diskussion schon oft, also welchen Hebel hat man als deutscher Gesetzgeber gegen zum Beispiel ein US-Unternehmen? Das ist ja gar nicht so einfach, aber es gibt's ja durchaus und es gab's ja auch schon in der Vergangenheit in anderen Ländern, dass die also versucht haben, Hersteller unter Druck zu setzen und zum Beispiel zu sagen, wenn ihr hier weiter Geschäfte machen wollt, dann müsst ihr uns Zugang geben. Ich weiß, das war mal ein ganz großer Kampf zwischen BlackBerry, die ja so ums Jahr 2010 rum so den Goldstandard hatten, was Verschlüsselung von Kommunikation anging. Und die haben sich zum Beispiel richtig heftig mit mal wieder der indischen Regierung angelegt, weil die nämlich gesagt haben, wenn ihr weiter BlackBerry halt verkaufen wollt bei uns, dann müsst ihr uns einen Zugang geben zu eurer Verschlüsselung. Dann müsst ihr uns eine Hintertür offen halten. Aber genau das ist ja das Problem. Also, dass der Staat, das haben wir ja auch schon mehrmals hier gesagt, dass der Staat davon profitiert, wenn irgendeine Software-Sicherheitslücken hat, was ja total absurd ist. Ich habe Saskia Esken 2017, nachdem sie also gegen das Gesetz gestimmt hat, habe ich sie mal gebeten für uns. Ich habe jetzt zu der Zeit auch schon bei Xing gearbeitet. Sie hat dort also einen Gastbeitrag veröffentlicht. Ich hatte sie also gebeten, da mal Stellung zuzunehmen, warum sie das nicht befürwortet, dieses Gesetz. Und sie hat also wirklich geschrieben, ich bin der Auffassung, dass der Staat die Hersteller über die Existenz von Sicherheitslücken informieren müsste, weil ich das Geheim- und Offenhalten von Sicherheitslücken durch den Staat als Gefährdung unserer Sicherheit ablehne. Also ich finde das eine sehr deutliche Aussage eigentlich. Und deswegen finde ich es wirklich auch besonders heftig, dass sie als jemand, der es wirklich besser weiß, trotzdem als SPD-Chefin sowas durchs Kabinett gehen lässt. Also entweder hat sie da einfach sich ja ruhig stellen lassen oder sie hat so wenig Einfluss auf Olaf Scholz und Co., dass sie das nicht bremsen konnte. Und beides finde ich wirklich bemerkenswert und auch wirklich sehr traurig.
Ja, es gibt einen Tweet von ihr, wo sie sich zu genau dieser Debatte äußert jetzt vom 20. Oktober, also paar Tage her. Da hat jemand sie angetwittert, ein Nutzer namens TK von und zu Hause nennt er sich bei Twitter, und er hat geschrieben: Frau Saskia Esken, wissen Sie bei der SPD denn nicht, dass Staatsbürger verfassungswidrig sind? Und darauf antwortet sie am 20. Oktober: Ich halte sie obendrein für schädlich für die allgemeine IT-Sicherheit. Zu meinem Bedauern wurden diese erweiterten Kompetenzen schon 2018 im Koalitionsvertrag vereinbart. Also sie scheint ihre Meinung da nicht geändert zu haben, sondern sie sagt ja mit dem Tweet eigentlich, ich bin immer noch dagegen, aber es steht im Koalitionsvertrag und ich musste mich dem beugen.
Ja, also ob sie sich so weit dem hätte beugen müssen, dass sogar die ISPs jetzt irgendwie möglich machen müssen, da Schadsoftware auf die Rechner von BürgerInnen einzuschleusen, das weiß ich nicht. Und auch, ich weiß auch nicht, ob es wirklich nötig war, das so weit auszuweiten, so vielen Geheimdiensten das zu geben, dass man wirklich keinen Überblick mehr hat, wer hier wen überwacht. Also das halte ich aus Bürgerrechtssicht für eine derartige Büchse der Pandora, die da geöffnet wird. Und ich kann auch nicht verstehen, da mag im Koalitionsvertrag stehen, was will. Also dass so weit das ausgeweitet wird, das kann nicht im Sinne der SPD sein. Aber die SPD hat sich ja schon so oft gegen Bürgerrechte gestellt, wo ich jedes Mal schockiert war, also angefangen schon, wann war das denn? Das war doch schon 2005 oder 2006 mit der Vorratsdatenspeicherung.
Die Otto Schily Sicherheitsgesetze auch damals.
Ja, das stimmt. Das war noch früher. Das war noch unter Rot-Grün. Da hatten wir den sogenannten großen Lauschangriff. Und das setzt sich ja fort. Also es ist einfach keine, so schade wie es ist, aber wenn es um Bürgerrechte geht, das ist bei der SPD immer Verhandlungsmasse seit 20 Jahren schon. Und das finde ich wirklich, also wenn sie überhaupt versucht, sie zu schützen. Und das ist jetzt wieder so ein Beispiel, wo ich echt auch sauer bin.
Ja, also ich glaube, die SPD hat tatsächlich jetzt auch nie wirklich sich als große Bürgerrechtspartei positioniert. Das sind ja eher die Grünen und die FDP, die das so als Kern auch ihrer politischen Agenda haben. Die sind ja, glaube ich, jetzt auch in dem Fall wieder dagegen, wobei sie auch beide nicht in Regierungsverantwortung sind. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen leichter, dagegen zu sein. Es steht tatsächlich im Koalitionsvertrag auf Seite 127: Zudem wollen wir die Befugnisse des Verfassungsschutzes des Bundes und der Länder vereinheitlichen, insbesondere bei der Datenerhebung und Datenspeicherung. Wir sind uns bewusst, dass auch maßvolle und sachgerechte Kompetenzerweiterung des BFV, also des Bundesverfassungsschutzes, eine gleichzeitige und entsprechende Ausweitung der parlamentarischen Kontrolle erfordern. Das ist aber natürlich eigentlich ziemlich wachsweich formuliert. Also da steht jetzt nicht drin, die Geheimdienste von Bund und Ländern müssen jetzt alle unbedingt die Quellen TKÜ über Staatstrojaner machen. Diese ganze Debatte um die Frage, müssen Hintertüren eingebaut werden, also in dem Fall sollen Provider jetzt da zu Hilfsservice werden, die ist im Grunde sehr, sehr alt. Also das gab es schon in den 90er Jahren, da gab es schon die ersten Forderungen in den USA, dass Verschlüsselung untersagt wird, dass Softwareprovider Hintertüren einbauen müssen. Und man muss sagen, über die Jahrzehnte, in denen das jetzt diskutiert wird, haben sich die Softwareunternehmen da immer ganz gut gegen gewehrt. Also es gibt nach wie vor nicht bekannte Hintertüren. Und es gibt immer noch diese Forderung. Auch in den USA wird das wieder diskutiert, also insbesondere auch von der Trump-Regierung. Ich sehe bei dieser Gesetzesänderung, wenn die jetzt so durchkommt, wie gesagt, nicht die ganz große Gefahr der Massenüberwachung, weil das dafür einfach technisch zu herausfordernd ist. Was man immer tun kann als Geheimdienst und was die Geheimdienste, glaube ich, heute auch schon tun in Einzelfällen, ist eben so eine Zero-Day-Lücke auszunutzen. Das heißt also eine noch nicht gefixte Sicherheitslücke, die auch noch nicht dem Anbieter unbedingt bekannt ist. Es ist bekannt, dass Geheimdienste solche Sicherheitslücken auch auf dem Schwarzmarkt kaufen. Und die große Kritik daran ist natürlich, dass sie dadurch, dass sie da eben auch viel Geld bieten, also da werden solche Summen genannt wie $1 Million oder so mehrere Millionen Dollar, zum Beispiel für eine Zero-Day-Sicherheitslücke für iOS und etwas weniger für sowas wie Windows und weit verbreitete Programme wie der Adobe Reader. Das sind so breite Einfallstore, das sind so der Goldstandard der Zero-Day-Lücken, weil man damit eben in ganz viele Geräte reinkommt. Und die können aber dann auch nur ganz, ganz geringen Umfang ausgenutzt werden vom Staat, weil wenn es zu häufig passiert, dann fällt es halt auf irgendwann den Anbietern und dann fixen sie diese Sicherheitslücke halt. Sie können sie natürlich auch jederzeit sonst fixen, wenn sie drauf kommen. Aber die Tatsache, dass Geheimdienste auch solche Sicherheitslücken kaufen auf dem Schwarzmarkt, macht sie natürlich auch sehr wertvoll. Und deshalb werden die dann auch teilweise eben nicht gemeldet und dann kriegt irgendein White-Hat-Hacker irgendeine Summe vom Anbieter als Belohnung, sondern die werden eben illegal verkauft. Und allein die Tatsache, dass diese Geheimdienste so viel Geld dafür bieten, erschafft diesen ganzen Schwarzmarkt beziehungsweise macht ihn lukrativer. Natürlich bieten auch Cyberkriminelle auf diesem Schwarzmarkt für diese Sicherheitslücken, aber man kann schon davon ausgehen, dass die Geheimdienste da diese Preise ganz schön nach oben treiben, weil sie halt in der Lage sind, auch sehr viel Geld dafür aufzuwenden. Und das ist eben auch eine ganz große Kritik daran, dass dadurch dieser Schwarzmarkt erst so lukrativ wird und deswegen dadurch die Sicherheit aller gefährdet wird, weil Sicherheitslücken eben nicht den Anbietern offengelegt werden, sondern eben auf solchen Schwarzmärkten verkauft werden.
Ja, und da trägt dann wirklich, das ist doch eigentlich an Absurdität kaum zu überbieten, dass also ein Sicherheitsdienst, dessen Aufgabe ja eigentlich ist, eine Bevölkerung vor Gefahren zu schützen, dass der also gezielt einen Markt größer und attraktiver macht, der die IT-Sicherheit auch der eigenen Bevölkerung in Gefahr bringt. Also das alleine sollte ja schon mal den Leuten zu denken geben und das wissen auch DigitalpolitikerInnen und das weiß auch Saskia Esken und dass sie dann also sich auf diesen doch eher sehr weichen Paragraphen da im Koalitionsvertrag beruft und sich dahinter versteckt und sagt, nee, das konnten wir jetzt nicht anders machen, finde ich nicht akzeptabel, auch als Wähler nicht.
Es gibt ja auch noch die Theorie, unter anderem von Konstantin von Notz vertreten, von den Grünen, auch ein Netzpolitiker, der glaubt, dass das Ganze ein Deal war und dass die SPD dem zugestimmt hat, als Gegenleistung dafür, dass Seehofer einer Art Rassismusstudie zugestimmt hat bei der Polizei. Und da wiederum muss man ja auch sagen, das, was Seehofer und das Innenministerium da angekündigt haben, das klingt jetzt zumindest nicht nach einer Rassismusstudie, sondern es klingt eher danach, dass von vornherein das Innenministerium sich da vor die Polizei ganz generell stellt und sagt, es gibt keinen Rassismus und wir machen hier eine Studie, die sich auch eher darauf konzentriert, Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten zu untersuchen.
Ja, dazu fallen mir zwei Sachen ein. Einmal, was ich eigentlich das Absurdeste finde, ist, dass Olaf Scholz an dem Tag, wo diese Studie beschlossen wurde, öffentlich gesagt hat, hurra, wir kriegen eine Rassismusstudie. Und Horst Seehofer und sein Ministerium eine Pressemitteilung rausgegeben haben, wo drüber stand, es gibt keine reine Rassismusstudie zur Polizei. Also, sondern wo betont wurde, dass es eben so ganz generell um Rassismus, um Angriffe auf PolizistInnen gehen soll und eben nicht eine Rassismusstudie vor die Polizei sein soll. Und selbst wenn man diese, also ich suche die nochmal raus, die Sachen, dann können wir die in die Shownotes verlinken. Es ist echt, wenn man es nebeneinander stellt, total absurd. Und zweitens, was ist denn das bitte für ein Deal, dass ich also dauerhaft und permanent Bürgerrechte opfere dafür, dass ich irgendwie im Wahlkampf sagen kann, guck mal, meinetwegen ist eine Studie jetzt irgendwie angestoßen worden, die eben, wo wir uns noch nicht mal einig sind, ob es jetzt eine Rassismusstudie ist oder nicht. Also das ist doch wirklich, also wie kann man denn, wenn das wirklich der Deal war, dann war man da verdammt schlecht beraten in der Verhandlung auf Seite der SPD.
Wurde jetzt auch von Seiten der SPD so nicht bestätigt, aber ist, wie gesagt, zumindest eine Theorie. Ich würde aber sagen, damit haben wir das Thema auch ganz gut abgehandelt, oder?
Ja.
Genau, dann können wir eigentlich zum nächsten großen Thema kommen, womit du dich beschäftigt hast, ausführlicher, und zwar ist das die EU-Agrarpolitik. Was ist dir da aufgefallen?
Ja, was heißt aufgefallen? Also das war ja auch recht breit in den Medien. Und für die, die das nicht wissen, also die gemeinsame Agrarpolitik der EU ist der größte Posten des EU-Budgets. Und die wird halt immer so wie alle großen Posten im Haushaltsrahmen verhandelt, der ja über 7 Jahre geht. Der nächste also von 2021 bis 2027. Und da ist jetzt in der vergangenen Woche, haben sowohl die Landwirtschaftsminister der EU darüber verhandelt nochmal über ihre Position, und auch das Europäische Parlament hat über seine Position abgestimmt und sie beschlossen, wie sie also jetzt, also das ist noch nicht ganz fertig, der Rahmen, in dem das Geld ausgegeben wird für die gemeinsame Agrarpolitik, aber das war jetzt ein wichtiger Schritt, und der wurde also von sehr vielen Seiten, insbesondere von Umweltorganisationen, extrem kritisiert, weil, was man halt immer vergisst, ne, wir reden ja über, ja, wir müssen irgendwie in der EU energieneutral werden, wir müssen schaffen, dass unsere Treibhausgasemissionen runtergehen. Ursula von der Leyen hat ja auch diesen New Green Deal ausgerufen, dass bis 2050 die EU emissionsneutral sein soll. So, und jetzt zahlt also diese gemeinsame Agrarpolitik, die sich um aktuelle Planung 387 Milliarden Euro für 7 Jahre dreht, also wirklich gigantische Summen, die zahlt da jetzt kaum drauf ein. Und das ist also jetzt immer wieder, es gab recht viele Proteste jetzt, gerade als das Parlament darüber abgestimmt hat. Und man hat echt das Gefühl, dass das jetzt so irgendwie versucht wurde, so hoppla die hopp nebenbei weg abzustimmen. Und die größte Kritik daran ist, und das war schon beim letzten Mal, also vor 7 Jahren, als der letzte Rahmen beschlossen wurde, die Kritik, es ist immer noch so, dass der allergrößte Teil dieses Geldes rein nach quantitativen Kriterien vergeben wird. Das heißt also, wie viel Fläche habe ich als Landwirt und wie viele Tiere habe ich, die ich halt bei mir habe im Stall. Und danach wird das beschlossen. Die Landwirtschaftsminister haben in ihrer Verhandlungsposition stehen, dass 20% des Geldes auch nach ökologischen Kriterien vergeben soll. Das Parlament hat 30% da drin stehen. Das wird auch immer jetzt so als ganz toller Fortschritt gefeiert. Aber de facto sind selbst diese, ob es jetzt 20% oder 30% werden, diese Vorgabe ist sehr wenig und ist vor allem total wachsweich inhaltlich. Also das Parlament hat drinstehen, dass das nur gilt, die 30%, wenn das die Betriebe ökonomisch nicht irgendwie beeinträchtigt. Das heißt, man hat also immer die Möglichkeit, das doch wieder runterzufahren. Und wenn es mal irgendwie klare Vorgaben oder was gibt, was nach klarer Vorgabe aussieht, auch das ist dann immer irgendwie ganz klein. Also es gibt zum Beispiel eine wissenschaftliche, ja, also die wissenschaftliche Vorgabe ist, dass man so 10% der landwirtschaftlichen Fläche jedes Jahr ungefähr brach liegen lassen sollte, damit die sich erholen kann. Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hat erstmals übrigens mitverhandelt, sonst hat das immer nur der Agrarausschuss alleine beschlossen, wie die gemeinsame Agrarpolitik aussehen soll. Der Umweltausschuss ist aber schon vor ein paar Monaten aus den Verhandlungen ausgestiegen, weil die gesagt haben, dass sie zu wenig Einfluss haben auf diese Verhandlungen. Und wie gesagt, wissenschaftlich sagt man, 10% der Fläche müsste brach liegen. Der Umweltausschuss hat dann 7% als Kompromiss gefordert. Am Ende stehen jetzt 5% in diesem, also die Hälfte davon in diesem Papier. Und selbst da stehen noch drin, dass gewisse Nutzpflanzen da aber trotzdem immer noch angebaut werden dürfen. Und so zieht sich das durch dieses ganze Dokument, dass also ganz viele wachsweiche Formulierungen drin sind. Also der nächste Schritt ist dann jetzt, dass also das Parlament, der Europäische Rat und die Europäische Kommission sich wirklich einigen, wie das dann exakt aussehen soll. Und dann geht es noch an die Umsetzung in den Ländern. Und das bedeutet dann wiederum, da sind die Vorgaben so wachsweich in dieser gemeinsamen Agrarpolitik an ganz vielen Stellen, dass die Länder also jetzt, und das wird ganz viel befürchtet überall, dass die also jetzt dafür sorgen werden, dass das bei ihnen selber nochmal verwässert wird, weil es ja ein Wettbewerbsvorteil, ein kurzfristiger ist, wenn natürlich die eigenen Betriebe weniger Vorgaben einhalten müssen als die im Nachbarland. ja, deswegen, also es gab wirklich große Proteste, es gab große Kritik an diesem ganzen Konzept, und das ist aber jetzt trotzdem durch das Europäische Parlament gegangen und hat damit eine echt hohe Hürde genommen und hat die Hoffnung auf eine wirklich ökologisch sinnvolle EU-Politik in den nächsten 7 Jahren, ja, fast, ich würde fast sagen, zerstört.
Das klingt auf jeden Fall alles ziemlich düster. Wie war es denn vor dieser Reform? Gab es da irgendeine gesetzliche Regelung, zum Beispiel, wie viel Land brach liegen muss? Wahrscheinlich war es vorher 0%, oder?
Ja, es ist ja keine gesetzliche Regelung, sondern es ist ja wirklich der Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik, also wo über die Verteilung von Budgets beschlossen wird. Das gab es damals, also vor 7 Jahren, der letzte Rahmen hatte schon durchaus auch einige ökologische Komponenten, allerdings auch sehr vage. Das war ein kleinerer Anteil. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß der Anteil damals war, aber es war ein kleinerer Anteil. Und auch da wurde also kritisiert, dass die halt zu weich sind, diese Vorgaben. Dass es also nach außen hin so aussieht, als würde da Wert auf ökologische Landwirtschaft gelegt. Aber de facto ist das nicht wirklich passiert. Also ich habe ein Interview gelesen mit so einer Umweltaktivistin, die gesagt hat, dass das größtenteils so aussieht, als hätte man einfach Copy-Paste aus dem alten Konzept gemacht. Also da gibt es wirklich relativ viele Beispiele. Und das war auch damals so. Also das wurde da so ein bisschen als so ein zahnloser Tiger beschrieben. Und jetzt wurden da also wirklich ganz bisschen nur irgendwelche Grenzwerte hochgesetzt und aber auch wieder mit ganz vielen Einschränkungen. Wie schon beim letzten Mal sieht das so aus, als habe man also jetzt versucht, sich nach außen hin irgendwie grün anzustreichen. Aber am Ende geht es halt wirklich wieder um Fläche und um Nutztieranzahl. Und das liegt auch daran, dass in diesem Agrarausschuss in der EU ganz viele Leute sitzen, die selber mit der Agrarindustrie zusammenhängen. Also in 2018 gab es zum Beispiel mal eine Studie von Greenpeace, also damit man auch weiß, wo es herkommt, natürlich auch mit einer Agenda. Aber Greenpeace hat damals gesagt, dass gut die Hälfte der Leute, die in diesem Agrarausschuss sitzen, entweder selber direkt in der Landwirtschaft tätig sind oder halt mit Leuten verwandt sind, die direkt in der Landwirtschaft tätig sind, oder dass sie selber irgendwie in Aufsichtsräten oder so sitzen von Unternehmen, die landwirtschaftlich unterwegs sind. Das heißt, gut die Hälfte der Menschen dort hat wirklich ein direktes persönliches Interesse, kriegt teilweise selber oder die Verwandtschaft von denen bekommen Agrarsubventionen aus der EU, über die sie selber mitentscheiden. Gerade Osteuropa wird da viel kritisiert, weil da dann oft wirklich diese Großgrundbesitzer sind, die dann ins Europäische Parlament gehen und dafür sorgen, dass eben weiter nach Fläche verteilt wird und nicht nach inhaltlichen Kriterien. Aber es gibt tatsächlich auch einige deutsche PolitikerInnen, denen das auch vorgeworfen wird, wo auch gesagt wird, dass die da halt eigene Interessen bedienen und eben nicht so sehr gesamteuropäische.
Also ich kenne mich mit dem Thema wenig aus, aber mein Eindruck war auch immer, dass gerade im Bereich der Landwirtschaftspolitik sowohl auf der Bundesebene als auch auf der europäischen Ebene die politischen Vertretungen und diejenigen, die es betrifft, die reguliert werden sollen, so eng verzahnt und auch bei den Interessen nah beieinander sind wie sonst in fast keinem anderen politischen Bereich. Also auch die Landwirtschaftsministerinnen und Minister, die wir bisher so hatten in der Bundesrepublik, vielleicht mal mit Ausnahme von Renate Künast, die etwas andere Akzente mal gesetzt hat, die waren ja dann häufig auch mal irgendwie selbst im Bauernverband und da hatten irgendwelche Funktionsposten und so weiter. Also das scheint mir schon immer sehr, sehr nah beieinander zu sein, da die politische Interessensvertretung auf der einen Seite und diejenigen, die es am Ende entscheiden, auf der anderen Seite.
Ja, und es gab auch mal einen Versuch zum Beispiel zu sagen, dass man nicht in diesen Agrarausschuss darf, wenn man selber EU-Subventionen bekommt aus diesem Agrartopf. Das ist aber zum Beispiel auch weggestimmt worden. Also da gibt es keinen Ausschluss.
Klingt alles nicht so gut. Ist halt die Frage, ob hier die demokratische Kontrolle ein bisschen versagt. Also was kann man tun als Bürgerin, als Bürger, um da irgendwie seinen Protest auszuverleihen oder wie muss man wählen, dass sich ändert? Hast du da eine Antwort drauf?
Also was jetzt bei der Abstimmung im Europäischen Parlament ganz interessant war, war, die SPD war eigentlich lange dafür, diesen Kompromiss zuzustimmen oder was da als Kompromiss gehandelt wird. Sie hat dann in relativ letzter Sekunde sie nochmal umgeschwenkt und hat jetzt dagegen gestimmt. Klar, ansonsten haben natürlich die Grünen dagegen gestimmt. Die Union hat dafür gestimmt, die FDP hat dafür gestimmt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Linkspartei hat auch dagegen gestimmt. Müsste ich nachgucken. Aber das können wir auch noch mal, also das Abstimmungsverhalten, das suche ich raus, das klemmen wir dann auch noch mal in die Shownotes. Ja, ist schwierig. Also ich, da ist, glaube ich, auch wieder das Problem, weil wenn man sich Umfragen anguckt in der EU, dann hat man da regelmäßig eine sehr breite Mehrheit dafür, dass die gesamte EU-Politik ökologischer wird, umweltfreundlicher wird. Und dann wird gerade in diesem Bereich, wo viel mehr Geld verteilt wird als in allen anderen Bereichen, wird das einfach ja so unter den Teppich gekehrt und immer so ein bisschen feigenblattmäßig nur davor gehängt. Ich denke, das ist einfach wichtig. Also es gilt auch immer so, dieser Agrarausschuss, nach allem, was man da so drüber liest, gilt der so als eher so ein Sammelbecken für so ein paar Idealisten und sonst halt eher Landwirte und Landwirtinnen und Leute, die sonst nichts werden im EU-Parlament. Das ist also wirklich so eine Art Abstellgleis gefühlt. Ich glaube, das ist auch das Problem, dass diese Leute sich relativ unbeobachtet fühlen. Also da mal irgendwie zu schauen, wer ist denn in meinem Wahlkreis da, die Abgeordnete oder der Abgeordnete, und denen mal zu schreiben und zu sagen, hier, ich bin sauer, dass so eine Abstimmung möglich ist im Parlament, das wird auf jeden Fall nicht schaden. Also ich denke, da braucht es einen viel größeren öffentlichen Druck. Das geht natürlich jetzt auch unter in der Pandemie. Aber dass da also über solche gigantischen Finanzmittel entschieden wird, so gefühlt halb hinter verschlossenen Türen und dann halt einfach das Parlament das durchwinkt, das ist jedenfalls kein Zustand, der bleiben sollte, finde ich.
Aber das heißt, der Agrarausschuss hat nur eine Empfehlung gefasst und das ganze Parlament hat das aber dem zugestimmt, ja?
Genau, ich meine, das läuft ja in der Regel auch so, dass die Leute, die von den einzelnen Parteien im Agrarausschuss sitzen, dass die dann ihren Fraktionen jeweils vorschlagen, wie sie abstimmen sollen. Und dann stimmen ja die Fraktionen in der Regel auch so ab. Und so war es ja auch. Also es gibt ja immer ganz wenige Abweichler nur. Diese Leute haben dann den größten Einfluss. Man kann natürlich auch gucken, wer sitzt von den einzelnen Parteien im Agrarausschuss und wie sieht deren Empfehlung aus, die ausgesprochen haben. Aber wie gesagt, in der Regel läuft ja der parlamentarische Prozess so, dass die Abgeordneten selber, es hat nicht jeder Abgeordnete oder jede Abgeordnete die Zeit oder die Kapazitäten, sich jede Beschlussvorlage anzuschauen. Und dann gibt's also immer die SprecherInnen für das jeweilige Thema in der Fraktion. Und die sitzen dann oft auch in den Ausschüssen und formulieren also dann Hinweise oder auch Empfehlungen, wie die eigene Fraktion abstimmen sollte, weil sie halt die Verhandlungen ja miterlebt haben.
Gut oder nicht so gut zu dem Thema Agrarpolitik der EU. Dann haben wir noch ein kurzes letztes Thema, und zwar war ich ein BER-Tester. Ich war am 24. September ein Freiwilliger, der den neuen Berliner Flughafen oder Flughafen Berlin-Brandenburg oder auch Willy-Brandt-Flughafen, so glaube ich die offiziellen Bezeichnungen, getestet habe.
Dazu ganz kurz als Anmerkung, warum wir das jetzt erzählen. Der BER soll am 31.10., also am Samstag, offiziell eröffnet werden und seinen Betrieb am Sonntag, den 1. November, soll er seinen Betrieb aufnehmen. Nach ewig langer Verschiebung, ich glaube 8 Jahre später als ursprünglich geplant. Ja, und ich finde es auch ein bisschen witzig, dass du dich also freiwillig gemeldet hast, um irgendwo Schlange zu stehen. Das war's ja eigentlich, oder?
Schlange stehen weniger, eigentlich ganz lange auf virtuelle Flüge warten war es in erster Linie. Es war schon ziemlich langweilig insgesamt, muss ich schon sagen. Man muss dazu sagen, das ist halt genau in die Zeit gefallen, in der ich zwischen 2 Jobs war und dementsprechend einfach auch viel Zeit hatte. Und ich wollte mir das Ganze einfach mal von der Nähe anschauen, da ja auch einfach viel darüber diskutiert wird. Genau, der Bau des BERs ist ja begonnen worden im September 2006. Und der Start des Flugbetriebs, ich kenne selbst Leute, die noch Tickets hatten für diesen Flugbetrieb, der war für November 2011 geplant. Also das heißt, wir sind jetzt...
Okay, sogar 9 Jahre dahinter.
Tatsächlich, ne? 9 Jahre später, knapp 9 Jahre später soll er jetzt tatsächlich eröffnen. Ich hatte mich ja irgendwann mal auf so eine Liste setzen lassen von Freiwilligen und dann haben sie diesen Test halt auch nochmal deutlich verkleinert aufgrund der Corona-Krise. Das war ja alles noch geplant vor der Corona-Krise, dass sie sozusagen den Flugbetrieb mit echten Menschen testen, um zu gucken, wo ist es eng und wo müssen vielleicht noch irgendwelche Änderungen gemacht werden. Ich war also vor Ort und zumindest als ich da war, wie gesagt, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, 24. September, da war jetzt auch noch nicht alles fertig. Also viele von den Ladengeschäften und so weiter waren noch im Bau. Aber zumindest so alles, wo ich jetzt denken würde, das bräuchte man jetzt für den realen Flugbetrieb, das sah, soweit ich das beurteilen kann, alles relativ fertig aus. Auf dem Flugplatz selbst standen eine ganze Reihe von Flugzeugen, was ja damit zu tun hat, dass wir jetzt gerade in der Corona-Krise eben so einen extremen Rückgang des Flugverkehrs haben, dass ganz viele Gesellschaften ihre Flugzeuge irgendwo parken müssen. Und da hat sich der Berliner Flughafen jetzt als ganz praktisch erwiesen. Es wird ja jetzt auch schon gesagt, dass der Flughafen insofern Glück hat, dass er jetzt in der Pandemie eröffnet, dass man nicht direkt von vornherein sieht, dass die Kapazitäten vielleicht zu gering sind. Das hast du im Vorfeld gesagt, im Vorgespräch hier. Ja, ich kann ja mal ganz kurz einfach davon berichten, wie das so war. Ich habe dann so ein Aufgabenblatt bekommen, war einer bestimmten Gruppe zugeordnet und sollte halt mich mit Gepäck, was vor Ort dann ausgegeben wurde, also Fake-Gepäck, also es waren Gepäckstücke, die voll waren mit irgendwelchen Klamotten, sollte ich einchecken für einen Flug. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, was mit Dubai war das, von Berlin nach Dubai und zurück oder irgendwie sowas. Also ich habe Hin- und Rückflug sozusagen simuliert. Der eigentliche Flug war dann eine Busrundfahrt und sämtliche Prozesse, die es gibt auf so einem Flughafen, wurden dann auch mit den echten Menschen simuliert, die das eben dann am Ende auch tun werden. Also der Check-in am Schalter war dann eben ein wirklicher Mitarbeiter von der Lufthansa. Der Zoll war wirklich der Zoll und die Sicherheitsleute waren wirklich die Sicherheitsleute, die alles geprüft haben. Also alle waren da sozusagen in ihren Rollen und sollten auch jeweils so tun, als sei das alles echt. Und dann wurde auch nochmal darauf hingewiesen in diesem Aufgabenblatt, dass man auf keinen Fall irgendwelche eigenen Ideen einbringen soll in das Rollenspiel, dass man da irgendwelche, dass man da irgendwelche Dinge tut, die nicht auf dem Blatt stehen, weil alle Mitarbeiter eben angehalten sind, darauf so zu reagieren, als sei das eben echt. Meine Aufgabe auf einem zweiten Flug, der simuliert werden sollte, war, eine legale Waffe einzuchecken, die ich mir dann auch abholen musste. Und da hat man schon wieder so ein bisschen das Chaos gesehen am Berliner Flughafen, denn nach der ersten Landung, also der ersten virtuellen Landung meines Flugs, womit ich dann auch wieder einen zweiten Flug simuliert habe, wo ich dann auch durch die Passkontrolle gegangen bin und so weiter, danach wollte ich dann diese Waffe mir abholen und dann habe ich die Leute da gefragt, wo ich jetzt diese Waffe abholen kann und da haben die mir einen bestimmten Ort genannt und da habe ich da ewig lang gewartet und es kam niemand und dann habe ich irgendwann andere Leute gefragt und die haben gesagt, nee, das ist der falsche Ort, du musst da raus, so ein Zelt und da gibt's die Waffe. Und als ich dann endlich da war, habe ich die Waffe bekommen da draußen im Zelt, aber dann war mein Flug halt schon fertig gebucht und ich konnte meine Waffe nicht mehr legal einchecken. Das heißt, dieser Teil der Simulation hat dann nicht geklappt.
Also, aber Moment, es hat nicht der, also der virtuelle Teil hat nicht geklappt, insofern, dass du diese Waffe, die du eigentlich einchecken solltest, gar nicht erst bekommen hast. Das hat jetzt nicht das genau. Das richtige Personal hat nicht irgendwas übersehen, sondern das Personal, was diese Simulation bauen sollte.
Ja, das Personal, was die Simulation bauen sollte, war halt so ein bisschen auch wenig vorhanden. Also ich habe dann tatsächlich nach der Ankunft meines ersten virtuellen Flugs habe ich halt, ich glaube, irgendwelche Zollleute tatsächlich gefragt, wo ich jetzt diese Waffe bekomme und die haben mir diese falsche Auskunft gegeben. Also Leute, die die wirklich explizit für die Simulation des Betriebs da waren, die waren auch vorhanden, aber die habe ich da gar nicht gesehen. Also die hatten so bestimmte Westen an, die habe ich da nicht gesehen, deswegen konnte ich die nicht fragen. Und dann habe ich später eine andere Mitarbeiterin gefragt, die auch nicht zu dem Simulationsteam gehörte. Die hat mir dann aber gesagt, dass ich da falsch warte, wo ich gerade warte. Also der Zoll hat das sozusagen verwechselt. Die haben gedacht, ich würde da die Waffe entgegennehmen nach meinem virtuellen Flug, aber ich sollte sie ja erstmal überhaupt mir holen. Dem war sozusagen nicht klar, dass ich gerade einen Flug absolviert hatte und ich da jetzt für einen neuen simulierten Flug, der mit dem alten nichts zu tun hat, da eine Waffe abholen sollte. Das habe ich denen versucht zu erklären, sie haben es aber irgendwie nicht verstanden anscheinend. An der Stelle auch schon ganz schön viel Chaos auf jeden Fall. Und dann hatte ich ja noch einen Tweet abgesetzt, der dann auch sehr, sehr viral wurde. Kann man gerade gucken, wie viele Menschen diesen Tweet inzwischen gelesen haben. Der hatte 112.000 Impressionen und 34.000 Interaktionen. Und zwar ist das ein Tweet aus einem der Aufzüge im BER. Ich weiß nicht, hast du da eigentlich gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Ja, also
noch ein Klick mehr jetzt.
Genau. Da habe ich ein Foto gemacht von einem der Aufzüge beim BER, wo man sieht, dass auf dem Bildschirm in diesem Aufzug eine Windows Embedded Standardversion läuft. Also da ist offenbar irgendwas schiefgelaufen. Man sollte wahrscheinlich nicht diesen Screen sehen, sondern eigentlich wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was da genau eingeblendet werden sollte. Also ob das
wahrscheinlich Werbung.
Ja, die Etagen oder das Wetter. Ich glaube, Werbung, ich hab so einen Screen mal gesehen auf einem anderen Aufzug und ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, da wurden die Etagen angezeigt und möglicherweise auch sowas wie Wetter. Und falls das der Fall sein sollte mit dem Wetter, dann hieße das, dieser Rechner ist am Internet. Aber auf jeden Fall sieht man da ein Copyright 2008, Windows Embedded Standard Edition. Und für diese Version von Windows hat der endgültige Support im April 2019 geendet. Also wird da jetzt momentan ein altes Windows, was also dieses Windows Embedded Standard, das ist das die Embedded-Version von Windows XP. Also die basiert auf Windows XP, wurde noch länger supported als Windows XP, also wie gesagt bis April 2019. Aber da auch ist auch jetzt inzwischen der Support ausgelaufen und der Nachfolger, der heißt, also der Nachfolger, weil da war noch was dazwischen, aber der aktuelle Nachfolger heißt Windows IoT und basiert auf Windows 10. Also man sieht auch da, der Berliner Flughafen hat eine lange Historie hinter sich und diese Aufzüge wurden wahrscheinlich auch mal irgendwann für 2011 geplant und sind insofern auch schon outdated.
Wenn du jetzt da warst und auch gesagt hast, die haben das reduziert, damit eben der Corona-Zeit das angemessen ist. Wie hast denn du deren Hygienekonzept so erlebt? Oder war das auch eher improvisiert?
Also man hat schon gemerkt, also es war schon immer viel Platz zwischen den Leuten. Also wie viel Abstand die dann gehalten haben, war natürlich dann erst eine deren Sache. Die wurden natürlich dazu aufgefordert, Abstand zu halten. Wir hatten alle Masken auf und wir sollten die Masken auch die gesamte Zeit über aufbehalten. Und das haben die Leute auch, soweit ich das beobachten konnte, getan. Im Wartebereich war es jetzt nicht so, dass irgendwelche Sitze als nicht zu benutzen gekennzeichnet waren. Also da gab es dann, glaube ich, schon ein paar Leute, die direkt nebeneinander gesessen haben, aber halt mit Maske. Und vielleicht kann man da noch eine positive Sache sagen. Also im Wartebereich haben sie auf jeden Fall Ladestationen für Handys und zwar nicht einfach nur irgendwelche USB-Stecker, sondern tatsächlich, man kann, auch wenn man kein Ladegerät dabei hat, direkt Lightning und direkt USB-C und so weiter, diese ganzen verschiedenen Kabel sind vorhanden und man kann da sein Handy laden. Das finde ich gut. Und in den Screens, die anzeigen, zu welchem Terminal man muss, ist ein wichtiges Feature eingebaut, nämlich wie lange dauert es von dem Standpunkt, wo du gerade auf den Screen schaust, zu diesem Terminal. Das ist nämlich eine Information, die mir häufig an Flughäfen gefehlt hat, zum Beispiel in London, wo ich mal tatsächlich eine halbe Stunde gebraucht habe von dem Punkt, wo ich gerade war, bis zu dem Terminal und so fast noch den Flug verpasst habe. Also das ist auf jeden Fall ganz gut.
Ja, das liegt aber vielleicht auch daran, dass der BER einfach deutlich kleiner ist als die Flughäfen dort. Das ist ja auch eine Kritik, dass der eigentlich von Anfang an unterdimensioniert war. Und was ich auch ein ganz spannendes Zitat dazu fand, ich habe letzte Woche Kontakt gehabt mit Hans-Rudolf Wörl, der ist ein deutscher Unternehmer und auch viel in der Luftfahrtbranche unterwegs gewesen und war zum letzten Mal im Gespräch, als er 2007 war das, ne, als er Berlin pleite gegangen ist, als er kurz im Gespräch war und gesagt hat, ich übernehme den Laden.
Nee, das 2017 meinst du, oder?
2017 meinte ich natürlich, ja. Entschuldigung. Ja. Genau, also jedenfalls war er kurz im Gespräch und hat gesagt, er übernimmt den Laden, was dann doch nicht geklappt hat. Und der hat mir geschrieben, dass der Flughafen froh sein kann, dass er jetzt in der Pandemie eröffnet, weil die Leute dann erst später mitbekommen, wie klein der eigentlich ist und dass der eigentlich viel zu klein ist, um das, was Berlin braucht als Flughafen, irgendwie abzufertigen. Und was ich auch noch ganz spannend finde als kleine Info, im Tagesspiegel war jetzt vor einer Weile ein Artikel, wo die KollegInnen ausgerechnet haben, dass der Betreibergesellschaft bis zum Jahr 2027 jedes Jahr mehrere hundert Millionen Euro fehlen werden. Und zwar halt zusätzlich zu dem, was jetzt also wegen der Corona-Krise schon gezahlt wurde. Die Betreibergesellschaft gibt's ja schon. Die betreibt ja bisher die Altflughäfen Tegel und Schönefeld. Und der neue BER-Flughafen ist ja auch dort unten bei Schönefeld und hat halt nun ein komplett neues Terminal, was halt also viel mehr Fluggäste abfertigen kann. Aber wie gesagt, die Dimensionierung ist wohl sehr klein. Und Wörl hat mir geschrieben vor ein paar Tagen, naja, also die Chance, einen echten Hauptstadtflughafen zu haben, die hätte Berlin also schon eigentlich vor 20, 25 Jahren vergeben. Eigentlich hätte man den Flughafen irgendwo zwischen Berlin, Leipzig und Dresden aufbauen müssen, eine schnelle Zugverbindung hinmachen aus allen drei Städten. Und den dafür dann halt nochmal viel, viel größer bauen, als er jetzt eigentlich geplant war. Aber da sind wir dann schon wieder beim Thema Zukunft der Luftfahrt, der privaten und zivilen. Und da müssen wir ja sowieso, da hatten wir ja überlegt, dass wir da demnächst mal eine Sondersendung machen, weil gerade jetzt auch durch die Pandemie und dadurch, dass also immer mehr der Umweltgedanke so in den Mittelpunkt rückt, dass wir ja sowieso diskutieren, dass wir insbesondere die Kurzstreckenflüge, ob wir die überhaupt noch brauchen oder wie wir überhaupt in 20, 30 Jahren noch fliegen können, ohne dabei so viele Treibhausgase auszustoßen. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, es könnte ja durchaus sein, dass der BER für die Post-Corona-Zeit, also die meisten Fluggesellschaften gehen davon aus, dass sie deutlich weniger Flugverkehr haben werden, auch nach der Corona-Zeit, dass er dafür vielleicht dann doch ausreicht. Generell wollten wir das ja mal besprechen und ich finde, man sollte sich wirklich mal anschauen, wie stark eigentlich die Luftfahrtindustrie direkt und indirekt durch staatliche Subventionen gefördert wird. Also da gibt's ja das Riesenthema Kerosinsteuer, von der eben die private Luftfahrt komplett befreit ist. Als der am wenigsten ökologische Verkehrsträger ausgerechnet, wird der Sprit nicht besteuert. Dann gibt es diese ganzen Subventionen der Flughäfen. Also ich glaube, so gut wie kein Flughafen, und insbesondere auch die ganzen kleinen Regionalflughäfen, die würden sich alle nicht selber tragen, sondern die werden alle quersubventioniert. Wenn man sich anschaut, die Airbus und Boeing würden nicht existieren ohne staatliche Aufträge, aber auch staatliche Entwicklungshilfe am Anfang und so weiter. Also diese ganze Luftfahrtindustrie ist eigentlich indirekt und direkt von Subventionen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler abhängig. Aber dafür werden wir vielleicht nochmal eine Sondersendung machen. So viel aber erstmal von meinen Eindrücken vom BER.
Genau, du würdest also schon sagen, die kriegen das jetzt irgendwie hin mit reduziertem Aufkommen in der Pandemie, oder würdest du nach dem Test schon sagen, naja, ob da jetzt wirklich alles klappt, nächstes Wochenende, da bist du noch nicht so sicher?
Also das kann ich, glaube ich, nicht gut bewerten, ehrlich gesagt, weil ich weiß ja einfach nicht, ob jetzt diese Terminals und so weiter, ob das alles so funktioniert am Ende, wie es gedacht ist, weil wir haben die ja jetzt auch nicht ins Letzte genutzt und so. Und es waren ja eben auch nur relativ wenige Tester. Was mir schon aufgefallen ist, zum Beispiel, dass die Papierkörbe völlig unterdimensioniert sind. Die Papierkörbe auf den Toiletten zum Beispiel, die sind jetzt schon übergelaufen bei den paar Leuten, die da waren. Ich weiß nicht, vielleicht werden die dann auch häufiger geleert im Betrieb, weiß ich alles nicht, aber ich glaube, der wird schon irgendwie eröffnen, wird schon irgendwie funktionieren, wäre jetzt meine Schätzung. Vielleicht auch durchaus noch mit Anlaufschwierigkeiten. Und einige der Läden werden bestimmt auch nicht fertig sein. Also da war noch so viel Baustelle. Aber gut, das ist jetzt auch nicht Mission Critical sozusagen, ob jetzt irgendwelche Boutiquen eröffnet haben oder so.
Ja, dann hoffen wir nur, dass die Software auf den Monitoren, die ein bisschen wichtiger sind als der im Aufzug, dass die nicht mehr eine Version hat, die nicht mehr unterstützt wird und wo man einfach alle Sicherheitslücken nicht mehr schließt.
Also einer der Aufzüge, das war, glaube ich, sogar genau der, wo ich das Foto gemacht habe, der hat auch nicht richtig funktioniert. Also der kam dann nicht, und es hat auch schon mit den wenigen Testern teilweise sehr lange gedauert, überhaupt mal auf die nächste Ebene zu kommen, weil ja auch einige diese Gepäckwagen hatten. Und man kommt mit dem Gepäckwagen ja auch nur mit dem Aufzug hoch, und da waren dann nur 4 an der Stelle, und das hat auch schon, haben wir echt auch lange in der Schlange gestanden. Also mal schauen.
Sind gespannt, ist ja wahrscheinlich ja eh nicht die beste Zeit, um neuen Flugverkehr zu machen, aber in Berlin ist das Ganze ja eh auch mit dem Flughafen Tegel, und ob der jetzt geschlossen werden sollte oder nicht, das war ja auch nochmal eine ganz andere Riesendiskussion. Er soll ja jetzt geschlossen werden, Anfang November. Also wir sind gespannt, wie das funktioniert, und werden euch da weiter auf dem Laufenden halten. Und wir werden auch demnächst nochmal eine Sondersendung machen zur Luftfahrt insgesamt.
Genau, ich würde sagen, damit haben wir es mal wieder nach 2 Wochen. Und danken fürs Zuhören und weisen wie fast immer darauf hin, dass ihr uns auch schreiben könnt mit nettem oder nicht so nettem Feedback an post@stefan-stefan.de, der erste Stefan mit PH, der zweite mit F. Und freuen uns natürlich auch über Bewertungen in eurer Podcast-App, zum Beispiel bei Apple Podcast. Wünschen euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Danke auch von mir und eine schöne Woche. Bis dann.
Tschüss.